Etwashase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Freunde, jetzt wird es aber sowas von frisch in unserem Podcast. Wir haben ein neues Jahr, wir sind besten Mutes und Frau Poletto ist auch an meiner Seite.
Da hast du recht. Hallo Hase, frohes Neues.
Frohes Neues allerseits haben wir uns ja jetzt schon ein paar Tage gewünscht. Wir haben gedacht, wir brauchen was richtig Frisches, um ins Jahr 2025 zu starten, Conny. Irgendwas, was über unsere Abgerocktheit hinweg
ein
täuscht.
Ein lecker Teilchen aus Österreich.
Und wir sind fündig geworden, Freunde. Er ist einer der bekanntesten Köche im deutschsprachigen Raum, steht für moderne Küche, spannende TV-Formate und Gerichte, die jeder nachkochen kann. Er bringt Spitzenküche und Alltagstauglichkeit perfekt zusammen. Dazu schreibt er noch sehr erfolgreich Bücher. Wir freuen uns, heute mit ihm über seine kulinarische Welt zu sprechen. Conny, wen haben wir da?
Ja, und wir freuen uns auf Alex Kumner. Moin, Alex.
Moin. Hallo, ihr Lieben. Also, ich muss euch jetzt schon ein Kompliment aussprechen. So wie ihr das angekündigt habt, fühle ich mich gleich 5 Jahre jünger. Gell?
Das ist Sinn und Zweck der Sache. Alex, bevor wir zum Geschäftlichen kommen, du hast ja neue Folgen Roadtrip Amerika am Start, werden wir gleich drüber sprechen. Zuerst wollen Conny und ich natürlich wissen, wie geht's Phoebe?
Oh, die Phoebe. Also Phoebe ist mein Hund. Conny und ich sprechen immer gern drüber, weil wir diese Tierliebe zusammen haben. Und Phoebe geht's wirklich sehr gut. Also wir hatten jetzt Ende des Jahres so ein bisschen ein Problemchen, weil wir da beim Tierarzt was nicht so Schönes entdeckt haben. Aber es ist alles gut verlaufen, es ist alles in Ordnung und Phoebe geht's gut. Und das ist ja so quasi unser, ich sage jetzt mal, kleinster gemeinsamer Nenner in der Familie. Und jeder, der einen Hund oder eine Katze oder ein Haustier hat, weiß, wie man da mitfiebert, wenn da mal was nicht so in Ordnung ist. Und wir versuchen da jeden Moment mit ihr sehr zu genießen. Ist schon 14 Jahre, gell?
Ach, echt? Schon echt betagt, die Dame?
Ja. Und manchmal ist sie jetzt auch schon ein bisschen verwirrt. Also ich merke jetzt auch, wenn ich spät abends nach Hause komme, weil ich irgendwo zurückkomme oder auch aus dem Lokal, dann will sie immer auf die Terrasse, dann geht sie wieder raus, dann geht sie wieder rein. Also ich glaube, sie ist ein bisschen verwirrt, aber es macht überhaupt nichts für uns jetzt.
Ihr fangt das einfach auf.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das, was da liegen bleibt.
Oh je. Ja, es gibt ja bei Hunden auch so dieses, also auch Hunde können Demenz entwickeln. Ne? Und dann sind sie orientierungslos.
Wenn wir jetzt mal gerade das Thema Hunde irgendwie besprechen. Ich war gestern auch mit meinen 2 Hunden beim Tierarzt wegen Impfung und so weiter. Und Sissi hat an der rechten Herzklappe auch so einen ganz kleinen Herzfehler. Also ich muss jetzt einen Termin beim Kardiologen machen. Nichts Schlimmes sein, ne? Aber sollte man auf jeden Fall checken lassen.
Ja, immer alles checken lassen.
Und Alex, Vater geworden bist du ja auch. Ich meine, wenn man einen Hund hat, dann ist man ja gut vorbereitet.
Kann man schon mal üben, meinst du?
Das ist lustig, weil es stimmt, wie du das sagst. Ne? Also für uns war die Phoebe immer wie das Baby. Und obwohl ja jetzt auch schon alt ist. Und dann kam der Kleine froh, gesund und munter und der hält uns auf Trab. Aber ich muss sagen, ich hatte ja von uns beiden, also von meiner Partnerin und mir, war ich die Person, die so ein bisschen Schiss vor dem Ganzen hatte, weil ich, das kann ich ja zugeben, das Leben, wie es so schon auch genossen habe und dieses Freisein und so. Und ich hatte das irgendwie falsch im Kopf. Als der dann da war, muss ich sagen, ist das schon das Schönste, was mir bis dato passiert ist, weil ich den einfach anschaue und mir denke, wie ging das? Ne? Das ist ja
Magic.
Das ist Wahnsinn. Und es ist wichtig. Und natürlich hast du dann Tage, die sind mal ein bisschen turbulenter und dann auch wieder nicht. Wobei ich im Großen und Ganzen sagen muss, dass er wirklich sehr, sehr brav ist. Bis jetzt. Vielleicht wird es wie bei mir. Bei mir war die Pubertät dann die Katastrophe. Und aber das ist einfach ein Wunder und das klingt jetzt sehr abgedroschen, aber es macht auf einmal alles wieder ein bisschen mehr oder anders Sinn und es verschieben sich die Prioritäten und das macht einen nicht mehr ganz so rastlos, weil im Vorfeld, ihr werdet das kennen, man will immer mehr und das noch und das noch und das ist das Nächste und so. Und jetzt ist es auch mal nicht schlimm, wenn nicht noch was ist oder man mal zu etwas Nein sagt, weil einfach da jemand zu Hause ist, der dich mindestens genauso braucht und wo du auch einfach die Zeit Also eine Woche beim Baby ist halt eine Woche, ne? Das ist ja, der schaut ja komplett anders aus danach. Und er hat nämlich jetzt keinen Hals mehr. Und ja, das ist, es ist ganz toll. Und wir versuchen das so gut in den Alltag. Also meine Partnerin arbeitet ja auch viel und ist auch sehr fleißig. Und ich habe ihn jetzt auch schon nochmal Conny zur Küchenschlacht mitgenommen nach Hamburg.
Hat, oh, wow,
super funktioniert.
Oh, süß.
Ja, und steht auch ein Urlaub an. Also wir machen da gleich volles Programm.
Und ist es vielleicht auch so, dass man nicht mehr ganz so fokussiert ist auf den Job oder vielleicht auch, weiß ich nicht, Rückschläge im Job ein bisschen leichter verkraftet, weil man ja in seiner eigenen Familienbubble sich irgendwie so geborgen und aufgehoben fühlt, dass man gar nicht den Job mehr braucht, um sich groß, weiß ich nicht, gut zu fühlen?
Ja, Conny, würdest du sagen, ich glaube, das ist ein Mittelding, muss man finden, ne? Weil, also ganz ohne, also ich sage immer, wenn ich nicht glücklich bin, kann ich mein Umfeld nicht glücklich machen. So, das ist so eine Grundregel. Das gilt ja für jeden. Und ich glaube, man muss Kompromisse eingehen. Das ist der erste Schritt, ist, wenn du einen Hund hast, musst du Kompromisse eingehen, weil du kannst nicht mal rein, raus, wegfahren. Das ist alles ein bisschen komplexer. Wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, musst du Kompromisse eingehen. Wenn du selbstständig bist, musst du Kompromisse eingehen. Und wenn du ein Kind hast, musst du noch mehr Kompromisse eingehen. Und am Schluss ist es aber trotzdem etwas, was wesentlich mehr gibt, als es nimmt. Und das ist am Ende des Tages, glaube ich, das, was zählt, dass man einfach...
Also ja, ich glaube, ich kann auch sagen, also ich finde, das verändert wirklich das ganze Leben und es verschiebt auch einiges. Und wenn du mal Rückschläge hast oder irgendwas nicht so gut läuft, worüber du dich sonst viel mehr aufgeregt, geärgert hättest, und du kommst dann nach Hause und dann ist da dieses kleine, halslose Süßbaby, ja, dann vergisst du einfach alles. Das ist so toll. Und wenn die dich das erste Mal anlächeln und wenn sie irgendwann das erste Mal Mama sagen oder, so viele tolle Momente. Und dann ist alles andere plötzlich nicht mehr so
hast
wichtig.
Hast du denn irgendeinen ultimativen Tipp für Alex? Ich meine, wir kennen ja die Geschichten alle, dass du Paula auch mitgenommen hast und sie irgendwie über dem Herd in ihrem Körbchen hing oder was das auch war. Hast du einen Tipp für Alex?
Ich glaube, es muss jeder sowieso individuell für sich gestalten. Und ich glaube, genauso wie Alex es auch gesagt hat, du kannst mit so einem Hund schon mal ein bisschen üben. Und so wie er das macht, einfach überall mit hinnehmen. Ob du zum Essen gehst, ob du in Urlaub fährst. Also das ist einfach, das muss, ein Kind muss auch das Leben der Eltern mitleben, was ja auch ganz toll sein kann. Also das ist ja aufregend, wenn man immer wieder was Neues kennenlernt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Einfach immer dabei haben, wie es auch die Zeit einem möglich macht und sich gut aufteilen. Also damals, Remigio und ich haben das eben auch so gut hingekriegt, dass wenn ich keine Zeit hatte, war Remigio da und umgekehrt.
Ist das bei euch denn so? Nehmt ihr ihn überall hin mit?
Naja, wenn ich jetzt irgendwie länger weg, also wir haben es jetzt so gemacht, weil ich habe gemerkt, ich war dann eine Woche am Stück einmal weg und habe gemerkt, das fühlt sich nicht mehr an wie früher, ne? Wenn ich eine Woche weg war, ich bin manchmal einen Monat weg, also da sind wir dann beim Roadtrip auch. Aber diese Woche, du sehnst dich dann anders nach dem Zuhause, weil du einfach, du möchtest das alles mitbekommen, ne? Und wir haben auch so Rituale mittlerweile. Also ich bin ja in unserem Haushalt der Bademeister mittlerweile, weil von mir lässt er sich so gut baden. Ja, da hänge ich dann über der Badewanne und dann bade ich den und dann haben wir so eine, das zelebriere ich. Ja, das ist wie wenn da wird die Decke wird dann so auf den Boden gelegt, da ist so eine Fußbodenheizung, dann wird die schon aufgewärmt im Vorfeld, dann lege ich die da rein. Also das ist schon celebrating und das liebt er auch. Er fühlt sich, auch wenn meine Partnerin das nicht zugibt, aber er fühlt sich einfach weit wohler bei mir, wenn ich ihn bade. Aber da muss man sagen, es gibt weitaus mehr Dinge, die sie besser kann. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Und und ich habe einfach gemerkt, so die Woche, das war dann schon lang und wenn es geht, dann würde ich schon ganz gern haben, dass die dann, wenn es länger als eine Woche ist, das ist jetzt unser Deal, dass man zumindest einmal irgendwie nachkommt, Hallo sagt, mitkommt, vorfliegt, wie auch immer. Und es geht auch gut. Also ich weiß nicht, wie ihr das kennt, ich habe in meinem Umfeld einfach Paare, die das oder Familien, die das super hinbekommen. Ich habe aber auch Familien, wo du echt merkst, da ist ein Kind, zwei Kinder und das ganze Leben kam zum Erliegen.
Ja.
Das ist nur mehr funktionieren. Ja. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Ich habe meine erste Sendung im Fernsehen war ja mit Kindern und das sind ja die Das ist ja gar nicht so einfach mit Kindern, ne? Weil Kinder essen viele Dinge nicht. Und ich finde das schön in unserem Umfeld auch, wenn man dann als Kind irgendwie sagen kann, okay, man hat das schon gesehen. Das sind ja, wie du richtig sagst, Conny, sind alles Möglichkeiten. Das ist ja etwas, was ja auch, man muss ja das Gute sehen, nicht immer das Schlechte. Und genauso ist es kulinarisch. Also wenn ich mir was für den Kleinen wünsche, der soll das machen, wie er will. Und wenn er was nicht essen will, ist es so. Aber wenn man reist und ihm in jungen Jahren wie eine Sprache auch Kulinarik mitgeben kann, dann finde ich, hat das schon was von so einer kleinen kulinarischen Allgemeinbildung, die sicher von Vorteil ist im Alter. Mhm.
Dafür hast du gesorgt bei der jungen Generation. Da kommen wir auch später drauf zu sprechen, auf Schmatzo, den Koch-Kid-Club im ORF. Jetzt wollen wir aber erstmal über den Roadtrip sprechen. Die meisten kennen dich ja von The Taste, von der Küchenschlacht oder von Doppelt kocht besser oder von den tollen Büchern, die du ja schreibst. Jetzt reist du auch für Kabel 1 und Join inzwischen regelmäßig in die USA und zwar zusammen mit zwei Kollegen. Roadtrip Amerika, 3 Spitzenköche auf 4 Rädern heißt das Ganze. Erzähl ein bisschen drüber.
Ja, also ich finde, dass Schmatzo und Roadtrip America ziemlich ähnlich beisammen sind. Beim einen sind es halt 3 verrückte Kinder und beim anderen sind es halt normale Kinder. Nein, also da wurden 3 Menschen in ein Wohnmobil gesteckt, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die sich aber irgendwie gefunden haben. So würde ich es zusammenfassen, weil wir sind ja alle 3 wirklich spezielle Kauze. Und die
Conny, also Ali, wir müssen dazu sagen, Ali ist mit dabei, Ali Güngemisch und Frank Rosin, ne? Und du.
Und Frank Rosin.
Und wer es nicht kennt.
Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, man muss sich da so reinversetzen, auch die Leute, die jetzt zuhören, wenn du in jüngeren Jahren oder auch jetzt noch, wenn man mit engen Freunden auf Urlaub fährt, dann hat man ja immer diese Momente, wo man sich denkt, boah, jetzt ist aber auch gut, ne? Jetzt musst du dir vorstellen, 3 Köche, die alle glauben, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Das ist schon speziell. Aber es ist mittlerweile so, dass wir wirklich zusammengewachsen sind und dass wir genau wissen, wie der andere tickt, was seine Schwächen sind und das macht es halt so lustig. Und der dritte jetzt, meiner Meinung nach, ist halt echt so, da werden im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runtergelassen und das macht es halt so echt. Da ist nichts gespielt. Die Sachen, die wir unternehmen, sind natürlich teilweise vorrecherchiert, aber viele Dinge, und es sind oft die lustigsten, sind wirklich spontan, weil wir 3 Vögel da irgendwo reingehen, irgendwas probieren wollen. Der Ali mit dem Frank streitet, ich mit dem Frank streite, wir uns anzicken und dann wieder gut verstehen. Und man muss auch zusammenfassen bei dem Roadtrip, das ist ja ein Geschenk, weil was wir 3 zusammen jetzt über diese 3 Staffeln schon erlebt haben, das werden wir nie mit wem anderen so erleben, weil das einfach Arbeit in Verbindung mit Kulinarik, mit Geografie, also das ist echt ein Brett und ich bin da sehr dankbar, dass wir das machen können und es ist so, man fährt hin, man freut sich irrsinnig aufeinander, wenn man zurückkommt, dann denkt man sich so,
jetzt ist mal gut, ich wollte in den Urlaub.
Aber es kommt immer der Tag, wo wir uns wieder aufeinander freuen. Und es ist halt so, wenn ich den Ali jetzt irgendwo in München sehe, bei einem anderen Job oder den Frank, dann schaut man sich an und man weiß einfach genau, was der andere denkt. Und das ist, ich würde sagen, that's what friends are for. Und ich würde die 2 so nennen. Und das ist das Schönste, was es gibt. Und wir lernen halt viel dazu. Viel Schönes, viel nicht so Schönes. Und das macht den Roadtrip aus.
Mensch, es ist doch ideal, Alex. Und man wird dafür auch noch bezahlt und macht einen Buddy-Trip. Was gibt es Tolleres? Die 3. Staffel ab 16. Januar könnt ihr sie sehen auf Join. Und ich liebe ja sowieso solche Buddy-Trips. Es gibt zum Beispiel auch ist schon ein bisschen älter, das ist ein ganz toller Trip, wo so 3 oder 4 Moderatoren, alte Moderatoren von früher aus den 80ern, so Harry Weinfurt und Frederik Meissner vom Glücksrad und so, wo die den Jakobsweg pilgern. Das ist sensationell. Und der Reiseleiter ist damals noch, Gott hab ihn selig, Karl Dall, der lebte damals noch und der taucht dann immer an den unterschiedlichen Stationen
auf. Lustig, dass du das sagst, das habe ich auch mal vorgeschlagen, den Jakobsweg gehen.
Das ist wirklich, wirklich toll. Könnte man auch mal wieder neu auflegen. Vielleicht dieses Mal mit Köchinnen. Weil das auch ist ja so ein Party-Trip, aber das müsste ja eigentlich auch mal mit Mädels gemacht werden, oder?
Finde ich absolut. Sehr gute Idee.
Absolut.
Sind wir, wie kreativ sind wir denn?
Und schon haben wir wieder ein Format, Freunde.
Ja, also ich finde das gut und ich finde auch, und da ist, und das muss ich, das sage ich immer, aber es ist so, da ist Conny einfach die Vorreiterin gewesen für die ganzen tollen Köchinnen, die da jetzt mittlerweile am Start sind. Aber Conny ist halt die eine für mich. Also das
für mich auch, Alex, angetaut. Für mich auch.
Da war ich, nee, das muss ich wirklich sagen. Also das ist, wir sind ja in einer Zeit, wo man sagt, okay, Gott sei Dank bricht das Ganze jetzt ein bisschen auf und gerade die unser Genre ist ja immer sehr männerdominant gewesen im professionellen Stil. Und da war halt dann immer die Conny. So. Und die Conny hat aber irgendwie quasi die Wände durchgebrochen, dass da hinten raus auch wirklich viele, viele tolle Köchinnen kommen, die sowohl in den Küchen stattfinden, aber natürlich auch, und ich glaube, das ist auch nicht, man sagt immer so, ja, das Fernsehen, aber das ist ja doch so ein bisschen Vorbildfunktion, ob es jetzt um Trends geht oder so. Und da sich so gut zu halten und auch etwas zu vermitteln, das macht sie schon einzigartig.
Ja, definitiv. Oh,
danke schön.
Sehe ich auch so. Es gibt ja auch wirklich eigentlich gar nicht so. Das ist,
Du bist
die eine, die rausstrahlt. Natürlich Zora und so die neue Generation kommt jetzt so ein bisschen, aber ansonsten fallen mir gar nicht so viele weibliche, tolle Spitzen.
Nein, aber es ist ja auch so, wie Alex sagt, also es ist ja auch echt ein harter Job. Mhm. Und der ist sehr, sehr schwer zu vereinbaren mit Familie. Und da ist eigentlich der Knackpunkt. Also es gibt ja immer wieder viele junge Köchin, aber dass sie es dann auch weitermachen, wenn vielleicht Familie ansteht, das ist halt die große Herausforderung. Und man muss natürlich auch, ich sage jetzt mal, so ein bisschen dieses Talent auch haben, gerne über das zu sprechen, was man macht.
Mhm, das stimmt. Und das ist ja bei dir
auch. Ich könnte da viele Stunden mit verbringen.
Alex, gab es eine ungewöhnliche Zutat oder Technik oder was auch immer, die du auf deinen Reisen mal entdeckt hast und die du heute mit in deine Küche integriert hast? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Garlic Mashed Potatoes, dass du jetzt in deinen Kartoffelbrei Knoblauch machst.
Ja, also ich glaube, das ist ja so ein selbstfindender Prozess in der Küche. Ich glaube, also wenn du in den jungen Jahren irgendwo arbeitest, dann willst du immer, dann folgst du irrsinnig wie so eine Kuh immer irgendwelchen Trends und dann merkst du ja auch an den Tellern, wie die angerichtet werden. Das ist immer so ein Weiter. Und ich glaube, das ist dann so eine kulinarische Unsicherheit, dass man immer das macht, was viele machen. Und da macht man es eigentlich auch nicht gut, weil das machen halt viele und andere machen es eigentlich viel besser. Und das hat dann auch bei mir relativ lange gedauert, bis ich mir gedacht habe, na gut, ich brauche jetzt nicht das machen, was jetzt viele machen oder andere viel besser machen als ich. Ich mache einfach das, was ich früher gelernt habe und das gut. Und ich finde, man kann, wenn man andere Länder bereist, immer so etwas mitnehmen, aber man sollte es nicht so mitnehmen, dass es dann so auf dem Teller landet, sondern das kann eine Technik sein. Also ich sage jetzt mal so, da gab es ja mal die Zeit, da war diese Molekularküche, so Spanien, das kam aus Spanien und dann Molekularküche. Da kann man ja sagen, da gab es dann ein paar, die haben das sensationell gemacht, machen sie noch immer teilweise. Und von den Techniken, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du siehst, Conny, kannst sagen, okay, 15-20% davon sind übergeblieben, die haben Küche weiter bereichert. Das war dann auch die nächste, den nächsten Stil, der dann diese nordische Küche war. Ist da so eingeflossen. Aber ein Trend ist halt immer, das ist immer ein bisschen schwierig, ne? Das ist so wie, da kommen dann Bowls und dann gibt's überall Bowls. Und die haben aber mit dem ursprünglichen, mit einer Bowl aus Hawaii, wo frischer Thunfisch geschnitten wird, hat dann der Kloakenlachs nichts mehr zu tun.
Nee.
Und genau. Und deswegen glaube ich, ist es auch immer gut, ich habe das unlängst auch wohl gesagt, ich glaube, dass Social Media da leider eine Katastrophe ist, weil durch Social Media, also nehmen wir jetzt dieses Dubai-Schokoladenthema, das ist ja wirklich unfassbar, dass es sowas gibt, dass ein Trend sich so durchsetzt und auf einmal machen das alle. Und was passiert jetzt, wenn alle immer alles machen, dann geht die Wiener Kaffeehauskultur flöten. Dann, also ich möchte ja nach Hamburg fahren, weil ich da Fischbrötchen habe. So, und dann möchte die Conny nach Wien kommen.
Das machst du dir jetzt aber auch ein bisschen einfach. Wir können schon auch noch mehr als Fischbrötchen. Alex.
Nein, das weiß ich.
Nordisch Cuisine, das mag Conny besonders.
Ja, das die startet dort. Ja. Und genauso möchte man nach Wien kommen und möchte ein Segediner Krautfleisch essen oder ein Kalbsrahmgulasch mit Nockerl. Und ich glaube, wenn dann durch diese Trends überall nur mehr dasselbe stattfindet, dann geht halt dieses kulinarische Erbgut verloren. Und um auf deine Frage zurückzukommen, eine skurrile Sache war wirklich durch Zufall, da sind wir in Chinatown in San Francisco gegangen, das war in der ersten Staffel, und dann haben wir diese Onzeneier, aber halt richtige, gegessen. Und da muss ich sagen, da gab es dann auch verschiedene Härtestufen, so mit cremigen, grünen, braunen Eigelb, und da, also man darf nicht sagen, pfui, oder ich sage einfach, es war nicht mein Geschmack. Ja, also das sind dann schon so Dinge, wo ich mir denke, Halleluja, muss es das jetzt sein?
Für alle die es nicht kennen, was ist das? Beschreibt es mal.
Ja, das ist ein also es kommt aus dem Asiatischen, China ist das, oder?
Ja.
Conny, ist das China? Ich glaube China. Ja, und da werden einfach Eier, ich weiß gar nicht, werden die dann eingegraben? Weil,
du, ich habe es auch noch nie gemacht.
Ich meine,
die werden über Millionen Jahre werden die aufbewahrt.
Ja, die werden halt sehr dunkel, die Schale ist dann so, so ins Grünliche, und dann, wenn du die aufmachst, sind die wie geliert und schauen aus, wie wenn du quasi Wasser mit Maggi färbst, also so ganz dunkel. Und das Eigelb ist auch, ich weiß nicht, ob die eingegraben werden, was auch immer, aber sie haben halt diesen, du hast halt, bevor du sie isst, schon diesen Geruch in der Nase, den du nicht haben, den du nicht schmecken möchtest.
Ja. So. Ja, es ist viel, also ich habe es auch einmal nur gerochen und fand es auch sehr widerlich.
Die Isländer haben doch auch diesen...
Ja, diesen Fisch.
Diesen Gammelfisch.
Diesen fermentierten Hai.
Ja.
Ganz, musste ich auch mal essen in einer Sendung.
Das war, und die nehmen den ja auch wirklich in der Garage auseinander, weil du den Geruch zu Hause nicht mehr rausbekommst. Und du nimmst einen Würfel und musst dann gleich einen Schnaps hinterher trinken, weil du es sonst gar nicht ertragen würdest.
Das Beste war der Schnaps danach.
Oh. Mhm.
Ganz furchtbar.
Ja, Traditionen. Wir haben wieder andere Sachen, die andere nicht verstehen. Das sage ich immer, leben und leben lassen. Das sind Traditionen und das ist gut, dass es die gibt.
Ja. Aber lass uns nochmal bei dem Thema Geruch bleiben. Lass uns über schöne Gerüche reden. Gibt es einen Geruch, Alex, der dich sofort an einen bestimmten Moment oder einen Ort erinnert oder auch ein Gericht erinnert?
Warme Ribisel, wenn die so, Ribisel sind, was sind das in Deutschland? Ribisel sind.
Ich habe keine Ahnung.
Das sind doch auch so Beeren, ne?
Ja, warte mal. Ribisel, ich muss das immer
sind das nicht Holunderbeeren?
Müssen wir das googeln?
Nee.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Wort noch nie gehört.
Ribisel? Ja, doch, gehört habe ich es auch schon mal, aber ich.
Nee, das sind doch. Rote Johannisbeere.
Ah ja.
Wenn ich rote Johannisbeere, wir sagen wirklich immer nur Ribisel. Also eine, die gab es bei der Oma im Garten und die hat es halt zu allem immer so gegeben. Und wenn ich in die, da hat es so eine Vortür gegeben, und wenn ich dann gekommen bin, da war so ein Kachelofen richtig, und da ist dann immer so oben gestanden, und dann hat die immer gepflückt, und dann hat die in die Pfanne gegeben, also in so eine kleine Sauteuse, so ein Topferl, und da hat die immer nur so eine Flocke Butter dazu, und dann schmelzen die so an, die ploppen oder so, und die haben halt einfach, da brauchst du halt nichts mehr dazu, das kannst du schneller mal irgendwo, egal bei was, dazugeben. Und diese Verbindung aus dieser aufgeschäumten Butter mit diesen Rieseln oder mit diesen blauen Johannisbeeren, das ist für mich einfach die Oma. Und dann hat sie damit immer die hat so einen Kuchen gemacht, das ist nach wie vor mein Lieblingskuchen, das war unten so ein, was ist denn das? Biskuit war es nicht, aber es war so ein Mürberkuchen unten, da waren die Riebissel, und die Riebissel waren in eine Eischneemasse gehoben.
Ach, wie so eine
und der
Tarte?
War oben dann quasi ja, aber da war unten halt ein schöner, schön buttriger Kuchen, und dann waren die Riebissel in dieser Eischneemasse drauf, und die ist dann so leicht angestockt, und oben war sie braun. Oh. Und das ist der Oma-Kuchen, und das ist einfach sensationell. Ja, liebe ich.
Hast du die Kochleidenschaft von deiner Großmutter, oder woher kommt die?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist dann irgendwann so gekommen. Ich war ein irrsinnig schlimmes Kind und habe mich aber immer in die Küche gestellt und habe dann so herumgewerkt. Aber dann habe ich halt, ich würde jetzt sagen, mit Kochen hat es jetzt nur bedingt was zu tun gehabt. Und dann hat die Mama irgendwann zu mir gesagt, irgendwas müssen wir jetzt mit dir machen, weil Schule war nicht so meins. Und dann habe ich beim Werner Matt der hat dann sich meiner angenommen und hat mir die Chance gegeben. Und damals war das wirklich so, der hat da 2 pro Jahr aufgenommen. Und dann habe ich dort begonnen. Muss aber sagen, wenn man mich jetzt rückwirkend, wenn ich wüsste, was auf mich zugekommen wäre, die ersten 3 Jahre und dann nochmal die nächsten 5 Jahre, wüsste ich nicht, ob ich das nochmal schaffen würde.
Okay, darüber müssen wir sprechen. Das war im Hilton Vienna Plaza. Aber erstmal gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Warum warst du ein schlimmes Kind?
Ja, das weiß ich ja nicht. Also ich
du war fandst einfach, es gar nicht so schlimm.
Ich war einfach. Schaut her, also das werdet ihr erkennen. Du bist in der Schule und ich muss, also es ist ja super und Schulen in Österreich und Deutschland, es ist auch alles tadellos, aber ich war einfach da und ich war immer sehr praktisch denkend. Ich habe mir gedacht, ich werde das in meinem Leben nie wieder brauchen. Also ich war da in einer Höherbildenden dann auch nach dem Gymnasium und da hatte ich Grundlagen des Maschinenbaus und denke mir, warum mache ich diesen Scheiß hier? Oder Chemie oder Physik? Und ich hatte mit meiner Vermutung recht. Es gibt ja Dinge, die, das ist nicht schlecht, wenn man die weiß, ja. Aber ich finde schon, dass das, was in den Schulen unterrichtet wird, ich will mich da jetzt nicht zu wichtig nehmen und das beurteilen, aber ich finde, dass wichtige Dinge nicht gelehrt werden. Also zum Beispiel könnte man statt, dass man selber irgendwie ein Baumhaus baut, wobei das ist ja auch noch in Ordnung, oder irgendwelche komischen Dinge lernt, könnte man mal überlegen, dass man sowas wie Ernährungslehre in die Schule einbaut, wo man sagt, okay, was ist gesund, was ist nicht gesund, weil wenn ich mir anschaue, wie viele Leute glauben, dass sie sich gesund ernähren, obwohl sie sich nicht gesund ernähren, ist schon schwierig, unser Essverhalten, auch in Deutschland und Österreich.
Aber weißt du, was ich gerade schwierig finde, Alex, weil ich das immer wieder feststelle, ich weiß nicht warum, aber die meisten Köchinnen und Köche sind in der Schule gescheitert. Also ich war auch eine Katastrophenschülerin. Ich war einfach nur Klassenclown, nur faul. Ich hatte einfach überhaupt keine Lust und wollte mal Tierärztin werden, habe dann mich fürs Kochen entschieden. Also es sind einfach unglaublich tolle Köchinnen und Köche entstanden, obwohl die komplett versagt haben in der Schule. Und da schließt sich eigentlich wieder der Kreis, was der Alex sagt. Das, was wir in der Schule gelernt haben, hat uns eben auch nicht abgeholt.
Ja, bin ich voll bei dir.
Aber du hast ja gerade eben auch erwähnt, dass so deine Anfangszeit da bei Werner Matt oder auch später dann, es war auch nicht so deins oder habe ich das falsch rausgehört?
Nö, das war schon meins. Aber du musst ja erst einmal das Blut lecken fürs Kochen. Ja. Und der hat halt immer gesagt, der hat zum Beispiel nur immer Köche aufgenommen, nicht dieses Koch-Kellner-Gemisch, weil er sagt, wenn du kochen willst, willst du nur kochen. Der war ein Fanatiker, ja, leider schon tot, Gott hab ihn selig. Und ich würde sagen, bei ihm habe ich jetzt auch eher die Disziplin für Arbeit gelernt. Also ich kann da jetzt nicht zu sehr ins Detail, ich werde da jetzt nicht zu viel verraten, aber es war schon sehr speziell. Ich muss aber sagen, ich bin froh, dass das heute in dieser Form nicht mehr so möglich ist, dass da ein bisschen ein anderer Ton herrscht. Allerdings sage ich mit voller Überzeugung, für mich war es gut. Ich habe einen Ehrgeiz dort entwickelt und einen Biss niemals aufzugeben, den hätte ich ohne den nicht. Und wenn ich mir anschaue, ganz viele Leute, die jetzt irgendwie ins Berufsleben eintauchen, vielleicht sind wir recht, du hast das Gefühl, kaum ist der erste Widerstand, wird alles fallen gelassen und dann macht man eine Umschulung oder man geht in einen anderen Betrieb. Und das war früher nicht so. Und ich will nicht sagen, dass früher alles besser war, aber ich muss sagen, in unserer Branche, die Einstellung zur Arbeit, der Biss, etwas zu lernen, das finde ich, hat sich schon sehr verändert, sehr, sehr verändert.
Du warst dann danach im Restaurant Corso, ne, bei Reinhard Gerrers. War das da anders oder wurde es dann besser oder wann hast du denn so richtig Feuer gefangen?
Ja, also ich habe mich dann bei 3 Betrieben beworben. Das war einmal das Steyrek, das alte Steyrek noch, dann war es das Corso und was war es noch? Ich glaube, irgendwas noch irgendwie. Da gab es ja auch gar nicht so viele jetzt so over the top damals für österreichische Verhältnisse. Und das waren halt die 2 in Wien, so die besseren 2. Und dann bin ich zum Gera gegangen und das war in der Bristol Bar und dann, der hat ja, er ist leider auch schon verstorben, aber es ist so mein ultimativer Mentor gewesen. Und dann hat er gesagt, Ja, bitte können Sie nächste Woche anfangen. Der hat immer so sehr lustig gesprochen. Ich habe den dann gar nicht verstanden. Und dann habe ich wirklich, ich wollte eigentlich noch so 2 Wochen Urlaub machen, mal nach Ausbildung und weiß ich nicht was. Und dann habe ich da sofort begonnen. Und dort war es halt so, das war halt damals eben im Steyrek, da war dann schon so, nicht jetzt nur mehr, also beim Matt im Plaza war es halt so, da gab es ein à la carte Restaurant, das war auch sehr gut. Aber du hast halt auch ein Hotel dabei gehabt, du hast alles gemacht, vom Bankett über Frühstück, das, was dazu gehört. Ich bin auch froh drüber. Ich war lange in der Patisserie beim ganz tollen Patissier. Das habe ich auch dort. Aber beim Gera war es halt so, das war ein Restaurant, da waren 50 Sitzplätze und es ging nur um diese 50 Sitzplätze jeden Tag zum Mittag und am Abend. Und da sind die Leute, damals war auch eine sehr, sind die Leute aus Zürich zum Mittagessen hingeflogen und am Nachmittag wieder zurück. Also es war schon echt krass, was ich da erleben durfte. Und da waren die Rolling Stones und weiß ich nicht was. Aber da war sehr der Augenmerk und auf das Produkt. Und da habe ich mal, da ging es nicht um irgendwie jetzt notdürftig kreativ zu sein, sondern der hat ja es geschafft, also sein Signature war ja das Altwiener Bäuschel und da hat der einen Stern gekocht, ja. Der hat das halt schon sehr fein alles gemacht, aber für mich ist der Reinhard Gera noch immer der beste Koch, dem ich je zuschauen durfte und der, wir haben auch oft, da war dann mal eine, der Witzigmann da und hat da gekocht und wenn ich den, also es war der magischste Moment, den zwei beim Kochen zuzuschauen. Das weiß ich noch genau, da war nämlich Fußball-WM. Dann hat der Witzigmann hat sich am Fernseher aufstellen lassen. Der hat das, diese Dinge dann nur mehr zum Spaß gemacht. Aber den zwei zuzuschauen, wie die da um 4 Karotten und einen Hummer herum tanzen, das ist eine andere Liga. Und das werde ich nie vergessen. Also allein dafür hat sich die ganze Strapaz gelohnt. Aber in erster Linie, und da habe ich danach, bin ich sehr von dem weggekommen und vielleicht auch vor nicht allzu langer Zeit erst zurückzukommen. Der war ganz stolz auf das, was Wien kulinarisch zu bieten hat. Also der hat die Wiener Gasthauskultur auf Sternenniveau gebracht. Und man glaubt ja dann immer, wenn man andere Sachen sieht, dass man das auch so machen muss. Und mittlerweile bin ich halt so, hey, ich bin so froh, dass ich das lernen durfte von dem, weil das, was der gemacht hat, das ist kulinarisches Erbgut, das glaube ich verloren gehen wird in Zukunft, weil einfach viele Dinge auch nicht mehr verkaufbar sind. Also ob das die Niere, der hat ja alles, die Innereien, der hat ja damit Sachen gemacht, das war göttlich, muss ich wirklich sagen. Kann ich aber leider nicht verkaufen. Also ich kann es probieren, aber es
ist. Außer wenn ich das nächste Mal zu dir komme.
Sehr, sehr gerne.
Ich liebe Nieren und Innereien.
Ja, Gruß an Richie Rauch, der hat ja mit seinen Innereien auch kein schlechtes Business insofern.
Das stimmt.
Ja, es ist halt das, also es ist, man muss sich halt im Klaren sein, dass ein Tier nicht nur ein Filet hat und ein Rostbraten.
Ja.
Und ich habe auch, also Kutteln, wenn du die nicht 24 Stunden durchwässerst, dann tue ich mir schwer damit. Aber es gibt einfach Dinge, es ist halt viel mehr und größeres Kochen für mich, wenn du so einen Bäuschelansatz, also wenn ich mir überlege, wie wir da irgendwelche Punktal, Stricherl und Gels gemacht haben, wo ich mir dachte, geschmacklich ist das so total bescheuert eigentlich. Und dann haben wir da über 2 Tage ein Bäuschel angesetzt, wo wir allein diese ganzen, von den Venen und so, das alles rausgeschnitten haben, bis das mal so war. Das war wirklich, mit dem Skalpell sind wir da gestanden. Das war verrückt.
Wahnsinn. Ja. Total irre. Seit 2020, Alex, hast du die Tagesbar Everybody's Darling, das Esszimmer und die Bar. Ja. Beschreib mal so ein bisschen, wie es bei dir aussieht, wer es nicht kennt.
Also ich habe mit 3 Freunden zusammen das Ganze gemacht, weil wir was zusammen machen wollten. So. Und dann war ja auch so kurz vor der Corona-Zeit, das war eigentlich kein optimaler Start, muss man ganz klar sagen, das hochzuziehen. Und wir haben uns immer gedacht, das Erste und das ist das Wichtigste, weil ich glaube, da lügen sich auch der ein oder andere Kollege selber an. Also ich will nicht in Schönheit sterben mit irgendwas, wo ich dann Bauchweh im Bett habe. War natürlich, dass wir sagen, okay, zuerst müssen wir schauen, dass das Ganze wirtschaftlich ist. Das heißt, deswegen war die erste Intention, eine Bar zu machen. So, ja. Und dann haben wir gesagt, wir starten dann mit so ein bisschen Bar, Snacks und so. Und dann war hinten noch ein Raum frei und da haben wir einfach, ohne drüber nachzudenken, eine Küche reingeknallt, die wir am Anfang gar nicht bewilligt bekommen haben, aber dann relativ zügig doch. Und haben einfach Stühle reingestellt und das versucht, so schön wie möglich hinzubekommen. Und da sind jetzt 16 Sitzplätze drinnen. Das funktioniert Gott sei Dank auch sehr gut. Da bin ich sehr dankbar drüber. Gibt es ein Menü, oder ein vegetarisches und normales Menü. Und das koche ich mit zwei Köchen. Einer davon war mit mir schon im Corso, wo wir drüber gesprochen haben. Und das ändern wir alle 3 Monate. Das heißt, wir haben zum einen die Tagesbar und das Esszimmer. Und das hat sich jetzt ganz gut entwickelt. Man muss aber ganz ehrlich sagen, das war eine Buckelpiste, weil mit Corona aufmachen, zumachen. Wir haben den Hype nie mitnehmen können, den wir hatten, ja, weil wir immer wieder zumachen mussten. Dann haben wir diese Takeaway-Geschichten, Conny, du wirst dich erinnern, haben wir alle gemacht.
Ja.
Takeaway-Geschichten.
Ja. Paketto Paletto.
Das ist dann, ja, also dann hat man auch überlegt, ob. Na, da gab es dann diese Zeit mit den Boxen und weiß ich nicht was. Aber das haben wir tatsächlich ausgelassen. Jetzt hat sich das aber so gefestigt und wir kochen da wirklich für die Gäste, machen alle 3 Monate ein Menü, das wir, glaube ich, wirklich mit sehr viel Liebe machen. Und es geht dann nur um den Gast, die sind sehr viel deutsche Gäste und Schweizer Gäste. Ich bin, wenn ich in Wien bin, auch, schaue ich immer vorbei am Abend. Und ja, das hat sich wirklich gut entwickelt mittlerweile und macht auch einen irrsinnigen Spaß. Und das Essthema ist auch so das, wo ich sage, wenn jetzt einmal ein Roadtrip ist, einen Monat am Stück, du bist unterwegs, oder wenn wir den Taste gedreht haben, das macht, oder Küchenschlacht mit der Conny, es macht ja alles tierisch Spaß. Aber es ist dann schon schön, wenn man kochen kann und wieder reingehen kann. Und für mich ist immer das Schönste, was Neues auszuprobieren und ein Gericht weiterzuentwickeln und dann das auf die Karte zu schreiben und dann zu sehen, wie das Feedback ist. Und das ist was sehr Schönes zum Erden für mich mittlerweile.
Schaut doch toll aus. Warst du schon da, Conny?
Ich habe es noch nicht geschafft.
Ich auch nicht, aber wir empfehlen jedem mal auf die Homepage zu gehen. Ich habe zum Beispiel auch vor Silvester geguckt. Dein Silvestermenü hat sich ganz hervorragend gelesen und auch das reguläre Menü auch nicht von den Preisen abgedreht, finde ich. So ab 130, 140 Euro geht's los, plus Getränkebegleitung. Also schaut alles sehr, sehr gut aus. Müssen wir unbedingt mal hin. Der Laden ist in Wien. Du lebst auch in Wien. Wir waren ja jetzt auch paar Mal schon auch beruflich in Österreich, Conny und ich. Ist Wien eigentlich mit dem Rest des Landes kulinarisch vergleichbar?
Nö, weil Wien einfach wirklich für sich steht. Also schau, ich finde ja, wenn ich jetzt, ich liebe Deutschland, ne? Ich bin ja da ganz gern und ich verbinde es einfach mit einer super tollen Zeit, auch beruflich. Aber was du halt in Österreich hast, ist eine Größe, aufgrund dessen, dass es kleiner ist, hast du eine größere kulinarische Dichte, so. Also du hast schneller mal, also du fährst von Wien raus, du fährst ins Burgenland, du erkennst Burgenland sofort. Da geht diese böhmische Geschichte schon los. Übrigens, jetzt gleich danach treffe ich die Eselböcks, die das ganz toll den Taubenkobel führen im Burgenland. Dann, wenn du in die Steiermark fährst, das ist ja quasi, da kommt meine bessere Hälfte her und ihr habt ja schon gesagt, Ritschi Rauch, aber auch so, also es geht ja nicht immer nur ganz oben oder im hohen Segment, sondern ich finde, du schmeckst der Kulinarik dann, wenn du sagst, du bist so auf der Baseline. Kärnten, du fährst 300 Kilometer von Wien und hast wirklich schon dieses leicht ins Italienische gehende oder zumindest probierende, weil da die Friaul dann schon dran liegt. Und Tirol sowieso und Salzburg hat sowieso meiner Meinung nach die größte Dichte. Aber das ist schön. Und Wien steht aber insofern für sich, weil natürlich Wien auf der einen Seite, das ist gut und schlecht, sehr touristisch ist. Dadurch, weil es touristisch ist, hast du natürlich Touristenlokale. Ich sage aber nicht, dass das schlecht ist, dass wir die haben. Das ist sehr gut. Weil wenn es diese ganzen, ob das jetzt ein Blachhutter ist, da kannst du sagen, ja, das ist schon ein Systemgastronom. Mario Blachhutter ist der beste Gastronom, den es in Österreich gibt. Das, was der auf die Beine gestellt hat mit gekochtem Rindfleisch, ist next level. Und dafür macht das sehr gut. Aber es ist natürlich groß. Genauso ist es gut, dass wir sowas wie den Demel, Hof- und Zuckerbäcker des Kaisers haben, der mittlerweile ja zu Do & Co. gehört. Aber die Rezepte werden ja trotzdem weitergegeben. Ja? Und das ist, glaube ich, wichtig, weil wenn dann an jeder Ecke nur mehr Dubai-Schokolade verkauft wird oder Dubai-Donuts und so, weil das, ja, weißt du?
Ja, ja.
Es ist schon gut, dass die Wiener stolz auf den Apfelstrudel sind, sagen wir so. Oder auch auf die Sachertorte. Ich brauche da jetzt auch viel Schlagobers dann. Aber es gibt ja auch... Ja, also das ist ja mittlerweile schon ein Running Gag. Nee, aber es ist einfach wichtig, es ist nur wichtig, dass es das gibt. Ja? Es gibt Dinge, die man besser machen kann. Und es gibt überall immer noch besser und noch saftiger und was auch immer. Aber es ist wichtig, dass es das gibt. Und bei Wien ist es halt so, dass das aufgrund der Geschichte und der Monarchie so viel, ich sag's jetzt wieder, kulinarisches Erbgut ist. Und das müssen wir weitertragen, genauso wie ihr das in Deutschland habt. Ja? Ich nehme jetzt mal die bayerische Küche. Die muss es dort immer geben. Warum soll ich sonst hinfahren?
Mhm. Ja, ja, die Fischbrötchen in Hamburg haben wir auch verstanden.
Ja.
Nein, Hamburg ist ganz toll.
Kommen wir nochmal auf deine TV-Jobs, Alex. Was ist denn mehr Stress für dich? Kochen im Esszimmer oder im TV unter Beobachtung von Kameras kochen?
Also, Conny, vielleicht gibst du mir recht. Es gibt Kochen im Fernsehen ist nicht Kochen im Lokal. Wenn ich koche im Lokal, kann man nicht mit mir sprechen. So, ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. Also, die Conny und ich haben immer so einen Moment, das darf ich jetzt erzählen. Wir haben immer so einen Moment, gibt nämlich bei der Küchenschlacht, gibt es ja das Finalgericht im Finale. Wir kochen die Kandidaten ein Gericht von uns und wir kochen auch immer was. Und es ist wirklich, also für die Zuschauer denken sich, ja, da stellen sich jetzt die Köche hin und dann moderieren die und dann kochen sie ein bisschen was. Das ist gar nicht so einfach. Also moderieren und kochen zum Beispiel, finde ich, ist was, da muss ich ganz klar sagen, Johann Lafer beherrscht das wie kein Zweiter. Das ist nicht einfach.
Das ist wirklich Stress.
Ja, Johann hat auch so einen Autopiloten irgendwie. Johann ist wie ein Autopilot.
Du musst ja immer denken, wenn du jetzt mit Induktion, ich koche im Restaurant nur mit Induktion, da hast du die direkte Hitze. Das heißt, wenn ich jetzt, also nehme jetzt einen Risotto-Ansatz, dann schwitzt du dann eine Schalotten an und so, dann du hast immer den sofortigen Effekt. Wenn du das jetzt ohne machst, weil das den Ton stört, dann dauert das mal 4 Minuten, bis das warm wird. Was machst du? Dann gehst du woanders hin. Dann fängt das an, gerade warm zu werden, dann gehst du wieder hin. Also das ist so eine Geschichte. Aber um auf die Frage zurückzukommen, im Esszimmer zu kochen, ist für mich wirklich mittlerweile reiner Spaß. Und das Schöne ist, ich habe mir dann einen Traum erfüllt. Ich koche nicht. Ich habe davor wo gearbeitet, haben wir für 200, auf einem sehr guten Niveau, für 250 Leute am Abend, das haben wir oft doppelt besetzt. Das war nicht mehr schön. Das war einfach die pure Stresskatastrophe und ich würde nicht sagen, dass jemals auch nur ansatzweise ein TV-Job so anstrengend war wie das. aber das Esszimmerkochen ist für mich wirklich, das macht mir wirklich Spaß. Also das ist wirklich schön. Und mir macht aber jetzt so im Fernsehen die Sachen machen mir auch Spaß. Auch wenn ich sagen muss, du weißt halt immer, da schauen jetzt nicht nur 5 Leute zu. Das setzt dich mal unter Druck. Mhm. Und dann ist es dieser blöde Ehrgeiz, immer gewinnen zu wollen, den wir ja alle Köche, deswegen glaube ich, funktionieren wir im Fernsehen. Wir wollen immer besser sein als der andere. Vielleicht sage ich jetzt was nicht für alle gilt, aber
nein, es gibt einfach niemanden von uns, der nicht diesen Ehrgeiz hat. Und vielleicht ist das auch der Erfolg der ganzen Geschichte.
Ja.
Weil keiner sagt so, ja, ist egal, ich koche doch jetzt halt mal mit und wenn ich Glück habe, gewinne ich und wenn nicht, ist auch egal. Ist nicht so.
Ja. Die haben
alle den
vielleicht bei der Taste, aber sonst.
Stimmt.
Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Alex, angefangen im Kids-TV, da kenne ich mich auch ein bisschen aus. Du hast die Kinderkochshow Schmatzo, der Koch-Kids-Club im ORF moderiert. War das damals anspruchsvoll?
Boah, ich kann mich erinnern, da bin ich zu dem Casting gegangen und da waren da so Kinder, das waren schon so eher so Eislaufkinder, ne? Die haben Französisch gelernt, danach sind sie zum Eislaufunterricht gegangen und danach haben sie wahrscheinlich noch Russisch gelernt. Die waren schon sehr motiviert und da bin ich hingegangen und dann musste ich da, also da waren so einige Köche aus Österreich, die man halt so kennt und haben bei diesem Casting mitgemacht und ich bin halt dahin und habe zu den Kindern gesagt, und was wollt ihr jetzt kochen? Wollen wir Pasta machen? Und das eine Kind, ich hasse Pasta. Und ich denke mal, Alter, welches Kind hasst denn Pasta? Und dann sage ich, wollen wir Pizza machen? Ich bin total verzweifelt. Das andere Kind, nee, ich mag keine Pizza. Und dann bin ich damals rausgegangen aus diesem Casting-Termin und habe damals meine Ex-Freundin angerufen und habe gesagt, also ich sagte was, das mit dem Fernsehen, das kann es knicken, das wird nie was werden. Weil das so ein schönes Casting war. Und dann haben mich die angerufen. Und ich muss schon sagen, also es war eine gute Schule, weil mit Kindern zu kochen ist Champions League. Weil die einfach verdammt ehrlich sind. Und ich habe gelernt, und vielleicht hilft mir das ja jetzt auch bei meinem Junior, man darf sich, glaube ich, nicht so leicht machen, wenn man sagt, okay, also ich habe gelernt, Kindern Gemüse, ne? Gemüse ist ja gleich so, du musst das Gemüse in die charmanteste Konsistenz bringen, die es zu bieten hat. Also zum Beispiel ist bei Kartoffel ist es so, der ist ja allseits beliebt, aber wenn Kartoffel knusprig ist, ist es schon mal super. Dann kannst du anfangen, denen, also mal, ne, kochen ist schon ein bisschen langweiliger und so weiter. Beim Pilz ist es so, der Pilz besteht nur aus Wasser. Ich habe das wirklich, ich habe das zelebriert. So. Pilz besteht fast nur aus Wasser. Wenn du ihn röstest, hat er Geschmack, aber er hat manchmal dann halt nicht die optimale Konsistenz. Was habe ich gemacht? Du nimmst den geschmacklosesten Pilz, das ist der roh gehobelte, und probierst den mal so mit dem Kind. Dann ist Pilz auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Und so habe ich mich rangetastet. Und genauso Spinat, ganz, also Endgegner. Babyspinat, Blatt nehmen, kosten. Schmeckt nach nicht viel, außer du hast ein bisschen so diesen Eisen, dieses Eisenkratzen zwischen den Zähnen. Aber und so habe ich das begonnen und das hat ganz gut funktioniert.
Was glaubst du denn grundsätzlich muss, ob jetzt für Kinder oder für Erwachsene, muss ein guter Koch deiner Meinung nach für Eigenschaften haben, um am TV-Set zu bestehen?
Ja, also definitiv ist Kochen nicht alles. Also ich glaube, du musst das, was du machst, erzählen können. So ist es einfach. Also wenn du einen Blödsinn machst, dann glaube ich, ist es gut, dass du dazu stehst. Ich habe da ja, also ich kann nur von mir sprechen, aber Conny, vielleicht gibst du mir recht. Ich weiß einfach nicht alles mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht glauben, dass man dass da jetzt der Klugscheißer vor dem Herrn ist. Da gibt es sicher welche, die das gut können. Ich mit allen Fehlern, mit allem Menschlichen, was dazugehört, einfach zulassen. Und wenn man was verbrennt, dann verbrennt man was. Das passiert jedem, das passiert uns zu Hause. Und ich glaube, wenn man dann auch noch kulinarisch irgendwie, also wenn man das, was man kocht, wenn das rüberkommt, dass man das jetzt vielleicht auch weitergegeben bekommen hat oder so, dann ist das schon mal gut. Und also es ist so eine Mischung aus Kopf, Plappermaul und
Und was würdest du sagen, Conny, braucht man, um sich von anderen TV-Köchinnen und Köchen abzuheben?
Also ich glaube, du brauchst sowieso immer Leichtigkeit und auch, wie Alex sagt, keine Überheblichkeit. Also ich glaube, wenn man da als Sterneköchin steht und dem Zuschauer erklären möchte, was man alles aus einer Karotte so rausholen kann und die wirklich auch zu ernst nimmt, dann wird es eben auch langweilig. Ich glaube, dass man ein sehr gutes Basiskochwissen haben muss, weil dann hat man auch wiederum die Leichtigkeit, während des Plapperns doch irgendwas Vernünftiges hinzukriegen. Die Menschlichkeit ist natürlich auch ganz klar. Also wenn mir zum Beispiel in der Kühnschlacht was daneben geht, dann erzähle ich das auch. Also ich versuche das nicht irgendwie
zu verstecken. Ist ja meistens eh das Unterhaltsamste.
Genau. Und ich glaube, ein bisschen Talent. Also es gibt ja großartige Drei-Sterne-Köche, die sind einfach nicht geeignet fürs TV. Das ist einfach so. Ich will jetzt auch gar keine Namen nennen. Aber ich glaube, da gehört auch so ein bisschen Glück dazu, zur rechten Zeit, am rechten Ort ausprobieren. Und man entwickelt sich dann ja auch weiter. Also das ist es eben auch, irgendwann gibt es eine gewisse Routine und man ist vielleicht auch ein bisschen entspannter geworden und nicht mehr ganz so aufgeregt und das spielt alles mit rein.
Was ich mich über Alex immer gefragt habe, der kommt ja wirklich extra, also er sieht nicht nur fantastisch aus, sondern er kommt auch sehr sympathisch rüber. Gibt es eine dunkle Seite an dir, Alex, die vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht kennen?
Aber auch da, also das hätte ich jetzt früher nicht zugegeben, der verdammt dunkle Seite. Also bei mir ist ja wirklich schwarz und weiß, ja. Wenn ich dann, also das merke ich auch beim Roadtrip, kriegt man das ja auch manchmal mit, wenn es mir dann reicht, dann ist es aber auch echt Schluss, ne? Dann da kenne ich auch, ich kann so böse werden, aber ich habe es besser im Zaum mittlerweile, ne? Das ist ja eher so eine Unsicherheit dann, und da hat mir der Kleine jetzt, da sind wir jetzt wieder beim Nachwuchs, jetzt denke ich mir halt, ja, okay. Also ist jetzt nicht cool, aber ist jetzt auch nicht, man muss nicht alles auf die Waagschale legen. Und ich glaube, beim Fernsehen ist es auch wichtig, Schau, es ist Fernsehen, es ist unterhalten. Wir machen, ich denke mir manchmal, wenn du dir so das Internet durchliest, wie sich die Leute echauffieren, über den Löffel zweimal verwendet zu haben oder irgendwelche anderen Dinge, da muss ich sagen, Leute, wir wollen nur was Gutes, wir wollen euch was weitergeben, wir wollen euch unterhalten und dann ist es auch nicht mehr viel mehr. Und ich glaube, in einer Zeit wie jetzt ist es einfach im Fernsehen wichtig, egal ob es Kochen ist oder Gärtnern oder mit Tieren irgendwas machen. Ich würde es ein bisschen so den Jamie Oliver-Effekt nennen. Ich habe mich früher, als ich beim Gera und so war, immer gefragt, warum Jamie Oliver so erfolgreich ist mit dem, was er macht, obwohl das natürlich bildlich jetzt im Nachhinein gesehen ganz toll war. Aber wenn du das jetzt kochtechnisch mit anderen Köchen vergleichst, die ich damals noch viel mehr gefeiert habe, ist es natürlich ganz was anderes. Aber es ist eine Sache. Das Fernsehen ist ja etwas für zu Hause in erster Linie. Und wenn ich mit dem erhobenen Zeigefinger etwas koche und vermittle oder auch mit einem Kochbuch, das, was ich mache, könnt ihr alle nicht, dann ist es ja Themaverfehlung. Du musst ja das machen und das, was ich mache, kannst du auch, ganz leicht sogar. Und das hat der geschafft wie kein Zweiter. Dann auch noch sehr sympathisch und ich glaube, in einer Zeit wie jetzt, wo einfach Lebensmittel unfassbar teuer sind, wo alles gar nicht so cool eigentlich ist. So ist es ganz gut, wenn da einfach mal wer einfach mal ein Lachen über die Lippen bekommt und dann auch noch vielleicht dir einen, es reicht pro Sendung ein Mehrwert, den du mitnehmen kannst. Ob es eine Lagermöglichkeit ist, ob es eine Garmachung ist, ob es ein Trick ist, wie man etwas abkürzen kann, einrechsen kann, was auch immer. Wenn du immer sowas mitnimmst, dann haben die Conny, ich und wir alle unseren Job gemacht.
Alex, das war ein ganz, ganz fantastisches Abschlusswort. Ich glaube, du hast in der letzten Stunde deine Rolle als Sympath weiter ausgebaut bei uns.
Hat er ganz ordentlich gemacht, ne?
Auf jeden Fall. Und lieber Alex, du warst ein toller Start für unseren Podcast ins Jahr 2025. Danke für deine Zeit.
Ich sage danke, es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns entweder bei euch irgendwo oder in Hamburg oder eben in Wien einmal sehen und dann gibt es ein paar Wiener Innereien für euch.
Ich freue mich jetzt schon drauf.
Das ist eine gute Ansage.
Ich freue mich auch auf ein Wiedersehen. Alex, vielen, vielen Dank. Das war super. Und wir könnten doch eigentlich, wenn der nächste Roadtrip läuft, können wir doch auch irgendwie uns einfach mal vom Fernseher setzen. Nebenbei ja. Was Leckeres knabbern.
Oder uns in die Koffer der drei schmuggeln und mitkommen.
Auch eine gute Idee. Zu spät.
Die Conny weiß jetzt, das wird sie niemals machen. Nee.
Glaube ich auch nicht.
Ganz, ganz herzlichen Dank. 16.01. Ab da läuft die dritte Staffel auf Join. Guckt da mal rein, es lohnt sich wirklich. Und dir, Alex, liebe Grüße nach Wien und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser toller Gast warst.
Danke euch. Ciao.
Ciao, ciao.
Macht's gut.